Die Zeiten ändern sich. Geld her, aber schnell. Zeit ist Geld. Das ist nicht nur das Handlungsprinzip jener, die Banken managen und leiten, es gilt auch für all diejenigen, die sie berauben. Der Bankräuber, der zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommt, ist in vielen Fällen nicht allzu erfolgreich. An das große Geld kommt er nur sehr selten heran. Orientiert man sich an den amerikanischen Filmszenen der 30er und 40er Jahre, dann muss der erfolgreiche Bankräuber motorisiert sein und sich den verfolgenden Polizisten durch einen technologischen und oder fahrtechnischen Vorsprung überlegen zeigen. Diese Zeiten sind vorbei, zumindest für jene Bankräuber, die sich außerhalb der Leinwand bewegen. Ans große Geld kommt man heute nicht mehr durch quietschende Reifen und rasante Kurventechnik. Ans große Geld kommt man durch unzulässige Manipulationen auf der Datenautobahn. Banküberfall via Online-Banking ist zwar keinen Kinohit wert, aber er ist erheblich schneller und effektiver. Während ein traditioneller Bankräuber im Schnitt $14.000 erzielt, ist die Beute der Computerganoven mit durchschnittlich $2 Millionen um ein Vielfaches höher. Mit den Zeiten ändern sich die Zeiten. Um beraubt zu werden, braucht man also nicht mehr länger die Hände hochzunehmen. Das zumindest entlastet. Schon immer war es das Ziel jener Dynamik, die wir gerne Fortschritt nennen, uns zu erleichtern. Ein kaiserliches Täuschungsmanöver. Wie man sich doch irren kann. Wilhelm II., wegen seiner launischen, aufbrausenden Art vom Volke auch Wilhelm der Plötzliche genannt, gab der Erfindung des Autos keine große wirtschaftliche Zukunft. Er sah vielmehr im Automobil nur eine vorübergehende Erscheinung. Diesbezüglich zeigte er sich äußerst zukunftsschwach und entschied in selbstherrlicher Realitätsverkennung, ich setze weiter aufs Pferd. Diese Fehleinschätzung ist nicht gut für ihn ausgegangen. Fürs Erste jedenfalls. Inzwischen wissen wir mit Erich Kästner, die Zeit fährt Auto, doch kein Mensch kann lenken. Es soll ja wieder mehr Pferde geben. Das Selbstbedienungsprinzip. Wir hätten es wissen können, wenn wir nur etwas genauer hingesehen hätten. Vor etwa 40 Jahren haben wir das Selbstbedienungsprinzip eingeführt, zuallererst beim Einkaufen und an der Tankstelle. Wir haben das damals als einen doppelten Fortschritt gefeiert, einerseits als eine kostengünstige Alternative zum Bedientwerden, andererseits als einen Zuwachs an Wahlfreiheit. Ein solch zweifach verlockendes Angebot kann eigentlich nur ein großer Erfolg werden. Und in der Tat, er ist es auch geworden. Selbstbedienung hat sich epidemisch ausgebreitet. Besonders erfolgreich wurde sie in den Hotels, weit und breit kein Frühstück, dem nicht mindestens 25 Entscheidungsprozesse vorausgehen. Die Freiheit der Wahl hat dort einen leeren Magen. Alle Entscheidungsunfähigen und Entscheidungsunwilligen laufen Gefahr zu verhungern und zu verdursten. Vielleicht ist dieses Jahr die neu gewonnene Alternative, die wir als eine begrüßenswerte Erweiterung unseres Freiheitsspielraumes feiern. Neuerdings werden wir auch beim Lernen zu dieser Freiheit gezwungen. Niemand sagt uns mehr, was wir lernen sollen. Mit gesellschaftlicher Ächtung aber wird allen gedroht, die nicht lebenslang lernen wollen. Deshalb auch tun sich die Klugen diese Freiheit selber an, während jene, die nicht genügend lernen und wenig gelernt haben, zu solcher Freiheit gezwungen werden müssen. Das allergrößte Freiheitsversprechen besteht heute aber darin, dass wir selbst über die Zeitpunkte unseres Handelns bestimmen können. Keine Ladenschlusszeiten mehr, bald auch keine Werktage mehr, die durch irgendwelche freiheitsraubenden Sonn- und Feiertage unterbrochen werden. Schluss auch mit dem aufgedrängten, fremdbestimmten Sendeschluss im Fernsehen. Jetzt endlich ist die Freiheit auch unterhalb der Wolkendecke grenzenlos. Und was haben wir davon? Zumindest haben wir die freie Wahl zwischen all den vielen Beratern und Beraterinnen. Sie versprechen uns bei unseren vielen Entscheidungsmöglichkeiten, besonders aber bei deren Einschränkung zu helfen. Sie jedenfalls wissen, dass der Mensch nicht die Krone der Schöpfung, sondern die der Erschöpfung ist. Dieser Sachverhalt nämlich sichert ihnen ihr Ein- und Auskommen. Belastende Entlastung. Ach, was wird uns nicht alles zur temporären Entlastung angeboten? Mobiltelefone, Faxgeräte, Computer aller Art, Autos in allen Klassen, Typen und Farben, mit und ohne satellitengestütztem Verkehrsleitsystem und demnächst sogar mit Internetanschluss. Und wenn wir diese entlastenden Geräte angeschafft haben, merken wir nach kurzer Zeit, dass wir uns von dieser Form der Entlastung eigentlich wieder gerne entlasten würden. Also daten wir uns selbst ab. Aber dazu muss man erst neue Belastungen und etwas mehr als den üblichen Zeitdruck auf sich nehmen. Zuallererst ist es dabei notwendig, wenigstens eine minimale Orientierung im Dschungel der Angebote zu erlangen. Am besten lässt man sich beraten, aber dies ist ja auch nicht ohne zusätzlichen Zeitaufwand zu schaffen. Hat man dann endlich Orientierung gefunden und eine Kaufentscheidung getroffen, steht die zeitintensive Anstrengung an, sich selbst abzudaten. Zu Deutsch, man muss sich ans Lernen machen. Lernt man dann etwas, merkt man sehr schnell, dass man noch mehr lernen müsste. Denn andere, mit denen man all das Neue lernt, wissen mehr, als man selbst gerade weiß. Ein Ende des Lernens ist nicht in Sicht. Denn dann, wenn man schließlich seinen Weiterbildungskurs erfolgreich hinter sich gebracht hat, wurde die Technik, die ja der Anlass des Lernprozesses war, bereits wieder revolutioniert. Erlebt man das mehrmals, drängt sich die Einsicht auf, dass die Technik vielleicht doch nicht dazu da ist, die Menschen zu entlasten, eher fürs Gegenteil. Vielfach belastet uns nichts so sehr wie die überall offerierte, technisch aufgerüstete Entlastung. Nur um den Preis neuer Torturen ist sie zu erlangen. Die Zeiten des Balkans. Zeitvielfalt geht mit Kulturvielfalt und häufig auch mit religiöser Vielfalt einher. Das ist nirgends überzeugender beschrieben als bei Ivo Andrić in dessen Brief aus dem Jahre 1920. Ein Text, der aus heutiger Sicht traurig stimmt, da er belegt, wie ethnische Säuberung kulturell-akustische Zeitvielfalt vernichten kann. Andrić schreibt: Wer in Sarajevo die Nacht durchwacht, kann die Stimmen der Nacht von Sarajevo hören. Schwer und sicher schlägt die Uhr an der katholischen Kathedrale, 2 nach Mitternacht. Es vergeht mehr als eine Minute, ich habe genau 75 Sekunden gezählt, und erst dann meldet sich, etwas schwächer, aber mit einem durchdringenden Laut, die Stimme von der orthodoxen Kirche, die nun auch ihre 2 Stunden schlägt. Etwas später schlägt mit einer heiseren und fernen Stimme die Uhr am Turm der BEG-Moschee. Sie schlägt 11 Uhr und zeigt 11 gespenstische türkische Stunden an, nach einer seltsamen Zeitrechnung ferner, fremder Gegenden. Die Juden haben keine Uhr, die schlägt, und Gott allein weiß, wie spät es bei ihnen ist, wie spät nach der Zeitrechnung der Sepharden und auch nach derjenigen der Aschkenasen. So lebt auch noch nachts, wenn alle schlafen, der Unterschied fort, im Zählen der verlorenen Stunden dieser späten Zeit. Der Unterschied, der all diese schlafenden Menschen trennt, die im Wachen sich freuen und traurig sind, Gäste empfangen und nach 4 verschiedenen, untereinander uneinigen Kalendern fasten und alle ihre Wünsche und Gebete nach 4 verschiedenen Liturgien zum Himmel senden. Und dieser Unterschied, der manchmal sichtbar und offen ist, manchmal unsichtbar und heimtückisch, ist immer dem Hass ähnlich. Sehr oft aber mit ihm identisch. Die Eroberung der Zeit. Der Raum ist erobert. Globalisierung ist die gebräuchliche Formel, mit der uns die immer wieder freudig begrüßte Nachricht übermittelt wird, dass wir in Sekundenschnelle an fast jedem Ort der Welt sein können. Und dies sogar ohne unsere Beine zu belasten. Ohne wahrnehmbaren Zeitverlust sind alle Plätze dieses Globus kommunikativ erreichbar. Die Zeit spielt nur mehr eine Nebenrolle. In Echtzeit, das heißt ohne Zeitverzögerung, vollziehen wir in der WWW-Kultur unsere Ortsveränderungen. Aber das reicht uns nicht. Wenn wir schon Herren der Zeit sind, dann auch umfassend. Unsere subjektive Zeit liegt irgendwo zwischen jenen Zeiten, die vor unserer Zeit existierten, und jenen, die nach unserem Tod kommen werden. Das wird als lästige Einschränkung unseres Freiheitsbedürfnisses erlebt. Die Menschen wurden daher seit alters immer wieder dazu angespornt, sich Zeitreisen auszudenken. Nicht zuletzt hat das Medium Film, das ja wie kein anderes ermöglicht, mit der Zeit zu experimentieren, dieser überzeitlichen Neugier seine Attraktivität zu verdanken. Inzwischen sind die Medien noch einen Schritt raffinierter geworden. Multiplex verheißt uns Kulturreisen in andere Zeitalter. Wir können Michelangelo beim Ausmalen der Sixtinischen Kapelle zusehen, die Schlacht bei Waterloo als Zaungast miterleben und uns über die Welt nach dem Einschlag eines riesigen Meteoriten gruseln. Wer alles in dieser Welt bereits gesehen hat, und das werden immer mehr, dem bleiben nur noch Zeitreisen in vergangene und zukünftige Welten oder solche zu den eigenen Abgründen. Für die Zeitreisen in die Vergangenheit und in die Zukunft sorgen die Computer, die Tourismus- und die Freizeitindustrie. Für diejenigen in die eigene Unterwelt sorgt das Beratungsgewerbe. In diesem Falle zumindest stimmt die Gleichung: Zeit ist Geld. Auch wenn's um die Zeitlosigkeit geht. Versuch und Irrtum. Durch Versuch und Irrtum hat sich die Welt entwickelt und die Zivilisation ebenso. Das Prinzip von Versuch und Irrtum hat aber nur deshalb zum Erfolg geführt, weil es in seinem Zeitmuster auf Erfolg hin ausgerichtet war und den Irrtum auch als Irrtum erkennen ließ. Heute haben wir durch die Beschleunigung einen kritischen Punkt erreicht, an dem das Entwicklungsmodell Versuch und Irrtum nicht nur zum Erfolg, sondern zunehmend häufiger auch zum Irrtum führt. Wir nehmen uns immer weniger Zeit für unsere Fehler und Irrtümer. Beim Einsatz von Medikamenten, von Futtermitteln, bei der Fabrikation von Autos und anderer Gerätschaften wird offensichtlich, dass das richtige Zeitmaß, das den Erfolg des evolutorischen Prinzips bisher sicherte, leichtsinnig unterlaufen wird. Der Irrtum, nicht der Erfolg, wird bei dieser kurzfristigen Beschleunigungshektik nur allzu häufig prämiert. Man kann die Anwendung des Prinzips von Erfolg und Irrtum zwar beschleunigen, aber immer nur um den Preis, dass wir dabei auch die Wahrscheinlichkeit des Irrtums erhöhen und diesen schließlich mitbeschleunigen. Bevor wir unseren Computer beispielsweise beherrschen, ist die nächste Generation bereits auf dem Markt. Bevor der Landwirt die Ergebnisse des neuesten Zuchtfortschritts erkennen kann, steht der nächste ins Haus. Bevor die Verfütterung von Tiermehl an Rinder ausreichend getestet wurde, wird sie bereits grenzenlos und unbegrenzt angewendet. M. Schneider warnt davor, die Zucht verliert mit dem Übermaß an Tempo und Eingriffstiefe ihren koevolutiven Charakter, der sie bislang als Kulturleistung auszeichnete. Es ist kein Zufall, dass nicht mehr der Landwirt an der züchterischen Weiterentwicklung seiner Pflanzen und Tiere arbeitet, sondern die Wissenschaft und die Großkonzerne, die bislang noch nie durch besondere Naturnähe aufgefallen sind. Ohne im Einzelfall die Fehlermeldungen der Natur abzuwarten oder bar zu registrieren und ohne einen Blick auf andere, vielseitigere und gemächlichere Entwicklungspfade zu werfen, befinden wir uns sozusagen in einem züchterischen Blindflug, oder besser gesagt, auf dem Instrumentenflug, bei dem leider nicht offen ist, wohin die Reise geht und wer auf der Strecke bleibt. Das betrifft die gesamte Natur, damit auch uns Menschen.